Der Ruf des Raben ist unüberhörbar. Tief und klangvoll übertönt er das vielstimmige Gezwitscher in Wald und Feld. Im Gebirge sind Kolkraben ebenso zu Hause wie an der Meeresküste. In subtropischem Klima ebenso wie am Polarkreis. Hierzulande waren sie jahrhundertelang als dubiose Galgenvögel verschrien. Solch schwarze Gesellen, die sich ungeniert am Richtplatz, dem Rabenstein, herumtrieben, denen traute man gern alles Schlechte zu.
Dass sie also mit Hexen zusammenarbeiten und böse Sachen ankündigen und ähnliche Dinge. Und das hat also dazu geführt, dass man Raben immer verfolgt hat. Und in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, war es so, dass etwa um 1920 die Kolkraben total ausgerottet waren. Es gab noch ein paar Brutpaare in Schleswig-Holstein und im Voralpengebiet.
Nun brüten sie auch wieder in Brandenburg. Dort beschäftigt sich Professor Dieter Waldschläger an der Universität Potsdam mit diesen imposanten Vögeln. Ein Kolkrabe ist so groß wie ein Bussard, viel größer als die ebenfalls rabenschwarzen Rabenkrähen. An ihrer prägnanten Stimme lassen sich richtige Raben auch aus der Ferne leicht erkennen. Seit sie unter gesetzlichem Schutz stehen, sind sie wieder häufiger zu hören. Im Nordosten ist Deutschland schon seit Jahrzehnten wieder flächendeckend besiedelt. Mittlerweile ist es für die Raben dort bereits eng geworden.
Die Überbevölkerung kommt dadurch zustande, dass ein brütendes Kolkrabenpaar ein Revier besetzt und das auch verteidigt, ganzjährig. Da werden dann keine anderen Raben reingelassen.
So ein Revier ist oft viele Quadratkilometer groß. Schließlich muss das Rabenpaar dort ausreichend Nahrung finden für sich und seine Jungen. Denn Raben sind keineswegs Rabeneltern. Vater und Mutter kümmern sich fürsorglich um ihre Kinder. Viele Wochen lang schleppen sie eifrig Futter herbei. Auch dann noch, wenn der Nachwuchs schon flügge ist. Wie viel Junge ein Rabenpaar aufzieht, hängt nicht zuletzt von der Bevölkerungsdichte der Raben ab.
Das ist also durch Beobachtung dokumentiert, dass dort, wo wenig Raben da sind, 4, ja manchmal sogar 5 Eier in den Nestern zu finden sind. Und in Gebieten, wo sehr viele Raben sind, manchmal nur 1 oder 2 Eier in den Nestern sind.
Viele Raben brüten gar nicht, obwohl sie alt genug dafür wären. Denn ehe Kolkraben eine Familie gründen, müssen sie ein Revier erobern. Manche besiedeln dabei Neuland, meistens aber nur 10 bis 15 Kilometer entfernt vom bisherigen Siedlungsgebiet. Deshalb bleiben doch etliche ohne ein Revier.
Und diese Vögel, die nun nicht brüten, sind ja aber da. Und die bilden also große Nichtbrüterschwärme. Man hat früher häufig da Junggesellenschwärme dazu gesagt, aber es sind nicht nur männliche Tiere, sondern männliche und weibliche Tiere.
Die ohne festen Wohnsitz umherstreifen. Schwärme von 100 oder noch mehr Raben können aber nur da satt werden, wo der Tisch besonders reich gedeckt ist. Auf frisch gepflügten Äckern stöbern sie zum Beispiel nach Mäusen, Insekten und Regenwürmern. Besonders attraktiv sind Mülldeponien, denn dort ist das ganze Jahr über viel zu finden. Deshalb ist solches Terrain auch für die Rabenforscher ergiebig.
Wir haben also über viele Jahre auf Mülldeponien Vögel mit Flügelmarken versehen. Das sind also farbige Plastikstücken, die an den Flügeln befestigt werden, wo eine Buchstaben- und Zahlenkombination draufsteht und die sehr auffällig ist. Nun sind Mülldeponien für Ornithologen eigentlich keine beliebten Beobachtungsorte. Erstmal riecht es da meist unangenehm und es sind da auch nicht allzu viele interessante Vogelarten drauf zu sehen. Und deswegen kriegt man nicht Unmengen Meldungen zurück. Aber die Meldungen, die wir bekommen haben, sind zum Beispiel genau im Widerspruch zu dem, was wir über die Ausbreitung wissen. Also da geht es nicht nur 10 oder 15 Kilometer, sondern da kann es durchaus mal passieren, dass also ein Kolkrabe, der in der Nähe von Potsdam beringt worden ist, 3 Tage später in der Lüneburger Heide in einem Wildpark zu finden ist, wo es auch wieder genug zu fressen gibt.
Kolkraben sind also durchaus mobil. Dennoch sind sie hierzulande noch nicht überall wieder heimisch geworden. Im südlichen Hessen zum Beispiel lassen sich die großen schwarzen Vögel nur selten blicken. Anscheinend hängen die Raben doch sehr an ihrem vertrauten Umfeld. Große Schwärme übernachten auch immer wieder in denselben Bäumen. Dabei geht es nicht bloß um einen sicheren Platz zum Schlafen.
Wenn man sich nachts mal unter einen solchen Schlafplatz schleicht, dann denkt man, man steht also irgendwo so in einer Stube, wo also viele Leute flüstern, es ist ständig irgendwie Bewegung in den Bäumen zu hören und so Wispern und Piepsen und ähnliches hört man sonst von den Raben überhaupt nicht. Und morgens geht es dann los, da fliegen dann die ersten irgendwo hin Und ab einer bestimmten Größe von Trupps, die dann starten, wenn also mal 6, 7 miteinander in irgendeine Richtung fliegen, kommt dieses ganze System in Bewegung und dann fliegen alle in diese Richtung.
Anscheinend wissen dann auch alle, wo es etwas zu holen gibt. Derart mitteilungsfreudig zeigen sich Kolkraben nicht nur hierzulande.
Da gibt es sehr schöne Untersuchungen aus Amerika von dem Rabenforscher Bernd Heinrich, der ja auch ein Buch darüber geschrieben hat, also der ähnliche Sachen dort an Kolkraben auch beobachtet hat, aber unter anderen Bedingungen. Dort gibt es nicht so viel Kolkraben, weil die Raben dort große Probleme haben, über den Winter zu kommen.
Schließlich wird es im Nordosten der Vereinigten Staaten bitter kalt. In den tief verschneiten Wäldern leben die Raben dann von toten Hirschen und anderen Tieren, die dem frostigen Winterwetter zum Opfer gefallen sind. Wer ein Revier besitzt, kann solche Beute dort für sich allein beanspruchen. Es sei denn, andere Raben kommen so zahlreich, dass sie nicht zu vertreiben sind. Wie Professor Bernd Heinrich von der University of Vermont herausfand, holen umherstreifende Raben sich tatsächlich Verstärkung. Sie führen hungrige Artgenossen zu dem gefundenen Fressen und fallen dann gemeinsam mit ihnen darüber her. Hiesige Raben haben oft wenig Mühe, etwas Essbares aufzutreiben. Umso mehr Zeit bleibt ihnen, um Neues zu erkunden. So zum Beispiel in der Nähe von Uelzen, wo Landwirte ihr Gemüse unter Plastikfolie heranziehen wollten.
Und dort hatten die unbedacht in der Nähe einer Mülldeponie so ein riesiges Gurkenfeld angelegt. Und als dann die Gurkenpflänzchen dort unter der schönen spiegelnden Folie zutage traten, sind die Raben also dorthin geflogen, haben überall Löcher reingehackt und haben also die Pflanzen rausgezogen und haben dann die Pflanzen gesammelt und kleine Häufchen damit gemacht. Nicht? Die haben die nicht gefressen oder so, es war reine Spielerei, gefressen haben sie auf der Mülldeponie.
Wo Nahrhafteres zu finden war. Auch andernorts haben sich einfallsreiche Raben unbeliebt gemacht. In Brandenburg etwa spazierten sie oft in großer Zahl zwischen grasenden Kühen und Kälbern umher. Wenn dann ein Kalb tot auf der Wiese lag, fiel der Verdacht prompt auf die Raben. Ein Fall für Dieter Wallschläger und seine Mitarbeiter. Sie fanden schnell heraus, dass die angeblich zu Tode gehackten Kälber allesamt eines natürlichen Todes gestorben waren. Meist deshalb, weil sich die Landwirte zu nachlässig um ihre Tiere gekümmert hatten. Die Raben hatten es auf vegetarische Kost abgesehen. Sie ließen sich Getreide und anderes Kraftfutter schmecken, das eigentlich für die Kühe bestimmt war. Mitunter beobachteten die Forscher allerdings auch,
dass die Raben ständig hingingen und den Kälbern in den Schwanz kniffen. Und dieses Schwanzkneifen führte also sehr häufig dazu, dass die Kälber dann sich schüttelten, wach wurden. Und wenn sie dann mehrfach belästigt wurden, dann standen sie auch auf und machten ein paar Schritte. Und wenn man aufsteht, dann hebt man immer den Schwanz und lässt ein bisschen was hinten rauskleckern. Und dann haben wir rausbekommen, dass die Raben sich dafür interessierten, was die Kälber dort von sich gaben.
Warum das so begehrt war, zeigten chemische Analysen. Anscheinend sind junge Kälber keine sonderlich guten Futterverwerter.
Und das, was also hinten rauskommt bei dem Kalb, ist also sehr schlecht verdaute Milch. Und was interessanterweise noch der Fall ist, das ist sehr süß. Und die Raben haben es also gelernt, sich, wir haben dann immer schon gesagt, Konfekt zu erlangen von den Kälbern, indem sie die Kälber also durch das Schwanzkneifen hochjagen und dann den Kot fressen, mit Begeisterung.
Manchmal werden die Kälber also ziemlich gepiesackt. Ernsthaft verletzt werden sie allerdings nie. Mit so großen Beutetieren könnten die Raben gar nicht fertig werden. Auch wenn ein Kalb bereits tot ist, können sie dessen Haut nicht aufreißen. Diese Arbeit müssen sie anderen Aasfressern überlassen, Füchsen zum Beispiel. Dieter Wallschläger wollte jedoch vor allem wissen, was die Raben mit lebenden Kälbern anstellen.
Das Tollste, was wir dann herausbekommen haben, wir haben dann immer beobachtet, dass also bestimmte Kälber bevorzugt von den Raben belagert wurden, wo sie also immer wieder hinflogen, immer mal ein bisschen gehackt haben. Und die Kälber werden sofort nach der Geburt mit einer großen gelben Ohrmarke versehen. Das ist so im Rahmen des Verbraucherschutzes, dass also der ganze Lebenslauf eines Kalbes dann nachvollziehbar von der Geburt bis zur Schlachtung. Und dann kann man mit dem Fernglas das also beobachten, welches Kalb dort belagert wird von den Raben. Und da stellte sich dann raus, dass also zu 70-80% der Fälle Kälber von den Raben belästigt wurden, die später eine Erkrankung aufwiesen.
Anscheinend hatten die Raben ein Gespür dafür, wenn mit einem Kalb etwas nicht stimmte. Und zwar lange, bevor die Landwirte etwas bemerkten.
Dann haben wir ihnen gesagt, also eigentlich müsst ihr den Raben sogar dankbar sein, guckt doch mal hin, was die Raben machen. Und guckt euch dann die Kälber an, holt den Tierarzt und da könnt ihr sogar einen Nutzen davon haben, wenn die da sind.
Wer verhindern will, dass die Raben zudringlich werden, der muss ihnen nur den Zugang zu den Futtertrögen versperren. Raben treiben sich aber nicht nur auf Wiesen und Feldern herum. Einzelne schauen sich auch gerne anderweitig um, etwa auf einem Golfplatz, wo sie sich auch mal nach eigenen Spielregeln vergnügen.
Die sind also auf einem Golfplatz umhergeflogen und haben also die Golfbälle alle gesammelt und auf einem Haufen zusammengetragen. Ob da eine Verwechslung mit Eiern vorliegt oder auch nur reiner Spieltrieb, kann man schlecht sagen. Aber der Golfplatzbetreiber hat das dann mitbekommen und wollte also diese 20 Golfbälle, die da auf einem Haufen lagen, wiederholen. Dann haben die Raben die Golfbälle verteidigt. Die haben also Sturzflüge auf ihn gemacht. Und der ist dann natürlich ängstlich erstmal geflüchtet, weil er annahm, er wird jetzt von den Raben wirklich attackiert.
Raben sind jedoch nicht angriffslustig. Bernd Heinrich ist sogar zu Rabennestern hinaufgeklettert, um die Jungen herauszuholen. Nicht einmal dabei wurde er attackiert. Von Menschenhand aufgezogen werden Raben bald zahm und klauen dann oft wie die Raben. Ob Turnschuh oder Teelöffel, alles Neue wird neugierig untersucht. Doch nicht nur dabei zeigen sich Kolkraben erfindungsreich. Sie scheinen auch ihre Körperkräfte gern spielerisch zu erproben.
Und so betreiben Kolkraben also häufig Flugspiele. An den Mülldeponien kann das also so sein, dass sie irgendwo einen Abhang suchen, wo also eine Thermik ist, also aufsteigende warme Luft ist. Und dann ganz gezielt dort reinfliegen und sich dann von der Luft nach oben treiben lassen und dann alle möglichen Flugmanöver machen, also Kunstflugmanöver.
Pfeilschneller Sturzflug, seitliches Abrollen und mitunter sogar doppelter Salto. Die Flugkünste der Raben sind atemberaubend. Kein Wunder, dass sich Bernd Heinrich von diesen Vögeln so fasziniert zeigt.
Der Rabe ist groß, schwarz und schön. Sein glänzendes Gefieder zeigt irisierendes Grün, Blau und Purpur und schimmert im Licht wie ein schwarzer Tautropfen. Wie ein schwarzer Blitz taucht er im schnellen Flug mit gleitenden Flügelschlägen am Himmel auf. Seine tiefe, sonore und durchdringende Stimme fordert unmittelbar Aufmerksamkeit und Respekt, auch wenn wir wenig oder gar nicht wissen, was sie sagt.